Ich weiß nicht, wenn wir mal irgendwo anders hinkommen und ein Fremder dir begegnet, wie viel Aufmerksamkeit der Fremde dir gibt und deinen Klamotten, die du anhast, deinen Kleidern, die du anhast. Letztens kam ich irgendwo hin und da war eine junge Frau unter anderem da und sie sagte mir, Sie sind aber gekleidet. Ich wusste nicht, was ich dabei denken sollte, ob ich jetzt gut gekleidet war oder schlecht gekleidet war. Aber sie nahm sich die Freiheit, das zu beurteilen. Wir legen alle irgendwie Wert auf Kleidung, oder? Also wir sind alle heute Morgen sehr schön angezogen, oder? Wir haben uns bewusst gekleidet für den Gottesdienst und haben bestimmte Kleidungsstücke abgelegt. Ich habe das bei meinem kleinen Sohn gemerkt, wenn meine Frau mit ihm jetzt einkaufen ging, ein paar Klamotten kaufen, also Kleidungsstücke kaufen wollte, da erzählte mir Irene halt, dass er dann irgendwann sagte, das möchte ich aber nicht haben. Da fragte Irene, warum möchtest du das nicht haben? Das ist guter Stoff, das sieht nicht cool aus. Die anderen tragen das auch nicht. Und die kleinen Kinder legen schon Wert auf das, wie man aussieht, wie man den anderen gegenübertritt. Und wenn wir ehrlich sind, ob wir es haben wollen oder ob wir es nicht haben wollen, wir legen viel Wert auf das, wie wir aussehen, wie wir den anderen in Erscheinung treten. Und oft bestimmt der Anlass, wo wir hingehen, was wir tun, wie wir uns kleiden. Ich würde jetzt nicht in eine Werkstatt gehen mit diesem Outfit, das ich gerade anhabe. Ich würde mich da anders kleiden, wenn ich arbeiten gehe. So bestimmt der Anlass, wie wir uns kleiden. Und genau dieses Bild, was wir gerade so ein bisschen angesprochen haben, benutzt die Bibel, um uns deutlich zu machen, wie es in unserem Leben, in dem alltäglichen Leben als Christ eigentlich aussehen sollte. Und benutzt diese Kleidung und stellt das dar als unser Handeln, als unser Leben oder Wandeln. In Kolosser 3, ab Vers 12 beschreibt das Paulus ganz deutlich. In Kolosser 3, ab Vers 12, wollen wir die Verse mal lesen. Da heißt es, ab Vers 12, so zieht nun als Auserwählte Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch ein untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Was ist hier der Anlass für Umziehen? Der Paulus fordert uns auf, sich umzuziehen, Kleider anzulegen. Als wir zum Glauben kamen, ist ein entscheidendes Ereignis in unserem Herzen passiert. Vielleicht vergessen wir das manchmal, dass da eigentlich eine grundlegende Veränderung geschehen ist. Da hat sie begonnen. Der Heilige Geist kam in unser Leben. Wir haben begriffen, wir brauchen Erlösung, haben Buße getan über unsere Sünden und haben Christus angenommen. Und ab dem Zeitpunkt, wo das geschehen ist, regiert der Heilige Geist unser Herz. Und das Herz ist ja die Zentrale unseres Lebens, also das Wollen, Fühlen und Denken. Ab dem Zeitpunkt, wo diese Wende passiert ist, beginnt nun der Heilige Geist, das zu regieren. Und in Kolosser, etwas früher, in Kapitel 3, auch in Vers 1, das beschreibt Paulus und sagt, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Also mit Christus auferstanden heißt, wir sind bekehrt. Wir haben diesen Wandel erlebt. der erstmal im Herzen stattgefunden hat und sind nun zu einem neuen Leben erwacht. Hier benutzt Paulus ein ganz interessantes Bild, nämlich das Bild der Taufe. Denn wir sind ja nicht wirklich tatsächlich auferstanden, so wie Christus auferstanden ist, der tot war und dann lebendig geworden ist mit unserem Körper. Sondern es ist geistlich zu verstehen. Es ist ein Bild für unseren geistlichen Wandel, den wir erlebt haben. Und damals war das so üblich bei der Taufe, wir haben teilweise das heute noch immer so die Praxis, dass die Leute, die ja nicht Hosen und Hemd und Krawatte und Anzug trugen, sondern einen Obermantel trugen und darunter auch Tücher, mit denen sie sich dann umgewickelt hatten. Und bei der Taufe kamen sie ans Ufer, an das Wasser und legten den Obermantel ab. Das alte Leben, das Paulus hier beschreibt, wurde abgelegt, stiegen in das Wasser. Und das Untertauchen symbolisierte halt, dass sie für das alte Leben, das sie bisher gelebt haben, nun gestorben sind. Und dann kamen sie wieder empor oder sie wurden empor gehoben. Und das symbolisierte, dass sie nun zu einem neuen Leben da sind, aufgestanden sind. Und kamen dann wieder zurück ans Ufer und man hat ihnen dann, die ersten Christen haben das so gemacht, symbolisch weiße Kleider umgetan, einen weißen Obermantel umgetan. Und genau das, dieses Bild benutzt Paulus hier, um deutlich zu machen, wir sind nun dem alten Leben gestorben, unser altes Verhalten ist nicht mehr dran, weil sich in unserem Herzen etwas Grundlegendes verändert hat. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir auferstanden zum neuen Leben, beginnt ein Prozess, wo wir uns immer wieder umziehen, immer wieder bereit sind, sich zu verändern, dieses weiße Gewand zu tragen. Der Anlass für diesen Kleiderwechsel war nicht ein besonderes Ereignis, war nicht die Taufe, war nicht, dass da viele Leute vielleicht am Ufer standen, sondern der Anlass, warum der Kleiderwechsel stattfand, war, dass in ihrem Herzen eine grundlegende Veränderung geschehen ist. Ein Herrschaftswechsel. Jemand anders bestimmt nun ihr Leben. Und dadurch, dass jemand anders ihr Leben bestimmt, äußert sich das in ihrer äußeren Form. Sie wandeln anders, sie leben anders. Weil nun Christus dein Leben regiert, weil wir nun den Stand der Auserwählten, wie Paulus hier schreibt, haben, der Geliebten und der Heiligen. Diesen Stand der Auserwählten, Geliebten und Heiligen haben wir nicht erworben, indem wir uns neue Kleider angezogen haben, indem wir einen anderen Wandel begonnen haben, sondern dadurch, dass Christus in unser Leben gekommen ist. Er hat uns zu diesem Stand verholfen, dass wir nun Auserwählte sind, Geliebte und Heilige. Ich vergleiche das oft mit einem Beruf. Ich habe einen Beruf gelebt in meinem ersten Leben. Ich habe einen technischen Beruf gelernt, ich war Werkzeugmacher. Überall, wo ich gefragt werde, was hast du mal gelernt, dann sage ich, ja, Werkzeugmacher gelernt. Aber ich lebe nicht als Werkzeugmacher. Ich arbeite lange Jahre nicht mehr als Werkzeugmacher. Und trotzdem wird in Deutschland zumindest, dass mein Stand ist, mein Beruf ist, der Werkzeugmacher. Und viele andere Situationen können wir so vergleichen, wo wir vom Stand her so sind, als solche sind, bezeichnet werden, obwohl wir nicht immer wieder schaffen, so zu leben. Gott gibt uns diesen Stand, dass wir Auserwählte sind, Geliebte und Heilige. Er hat es durch sein Erlösungswerk am Kreuz bewirkt. Und nun folgt der nächste Schritt. Weil wir Geliebte, Auserwählte und Heilige sind, legen wir immer wieder das Alte ab und legen neues Verhalten an. Einen ähnlichen Gedanken hatte Paulus auch in Epheser 4, 22 bis 24. Da heißt es ähnlich, Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierde zugrunde richtet, und erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist und nach wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der neue Mensch, den wir angezogen haben, ist ein nach wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen, sagt Paulus hier im Hebräerbrief. Im Umgang miteinander, und das ist ja unser Wandel, haben wir alle ein bestimmtes Gerechtigkeitsempfinden und haben alle eine bestimmte Vorstellung von, was ist heilig. Und genau unsere Vorstellung, das, was ich verstehe, was gerecht ist, das stellen wir als Anforderung an den anderen. Und genau das will Paulus hier deutlich machen. Nicht unsere Vorstellung von dem, was recht ist und was heilig ist, hier gefragt, sondern dass die wahre Vorstellung, die Gott uns gibt und die Gott definiert und die, wo Gott sagt, was heilig und war heilig und gerecht ist. Wir neigen ja oft dazu in unserem Leben, dass wir Fehlverhalten immer bestrafen wollen. Fehlverhalten muss bestraft werden. Der andere muss Schaden spüren und leiden, wenn er etwas falsch gemacht hat, sich gegen mich versündigt hat. Der andere muss meinen Vorstellungen von richtig und falsch entsprechen. Heilig ist, wer mich nicht gekränkt hat. Heilig ist, wer mich nicht verletzt hat. Und wir machen unsere Vorstellung von heilig und gerecht. Und die Bibel und Paulus will deutlich machen, heilig und gerecht ist der und das, was Gott heilig und gerecht gesprochen hat. Ich sprach mal mit meinem Schwiegervater, der war ja lange Jahre im Dienst als Ältester einer Gemeinde, und wo er jetzt schon seinen Dienst niedergelegt hatte, dann ist es immer gut, wenn er so aus der Distanz zu seinem Dienst dann gewisse Dinge reflektiert, darüber nachdenkt und sagt, wie er so über gewisse Dinge denkt. Und ich fand das interessant, ihn mal zu fragen, was ist dir am meisten aufgefallen in deinem Dienst im Umgang mit anderen Christen oder in der Gemeinde? Interessant ist, das war viel früher, als wir uns beschäftigt haben mit unseren Fragen unserer Gemeinde. Interessant ist, was er mir sagte, und das ist für mich als ein Erbe, was ich von ihm mitnehmen möchte für mein Leben. Und er sagte über sich und selbstkritisch mit der Sünde, mit der man selber zu kämpfen hatte, ist man bei anderen nachlässig umgegangen. Aber mit der Sünde, die einem nicht so nah war, mit der man nicht so viel zu tun hatte, ist man mit voller Härte vorgegangen. Das war für mich das, was eigentlich Paulus hier deutlich machen will, dass wir oft an dem Verhalten anderer den Zustand ablesen wollen. Und das ist genau das, was Jesus in Matthäus-Evangelium sagen will: Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Wir gehen oft sehr unterschiedlich mit der Sünde anderer um, mit dem Fehlverhalten anderer um, weil wir unsere Vorstellungen und Ansprüche haben. Und wir machen vielleicht eine Rangliste von Sünde. Was ist oben und was ist unten? Was ist unten? Und wir merken, wir können feststellen, dass die Bibel nicht nach dieser Gerechtigkeit, die wir uns selber zurechtlegen, vorgeht, sondern vor Gott sind wir gerecht. Gott hat sie geschaffen, die Gerechtigkeit. Gott hat die Heiligkeit uns gegeben. Wir sind vor Gott gerecht und heilig. Das ist unser Stand. Aber als Konsequenz davon, als Folge davon, und es ist eine existenzielle Notwendigkeit für uns Christen, müssen wir in einem Leben in einem Leben, Wandel leben, wo wir ständig uns immer wieder verändern. Er hat am Kreuz alles bezahlt. Er hat alles getan. Es ist sein Werk und nicht unser Werk. An einem Spiegel irgendwo unterwegs las ich bei einer christlichen Familie, bei der ich übernachtet habe, eine Aufschrift im Badezimmer. Und da stand: Nicht vergessen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wir haben auch ein Lied, ein älteres Lied, wo wir das so singen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Liebe Geschwister, wir werden es nicht schaffen, mit unserem Wandel vor Gott gerecht zu werden. Und trotzdem bedeutet es, trotzdem ruft Paulus uns dazu auf, trotzdem stellt Paulus uns das als Notwendigkeit dar, dass wir in unserem Leben unseren Wandel verändern, den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Interessant ist, er beschreibt hier in dem Text, den wir gelesen haben, einige Tugenden, die dann, wenn man das Werk Jesu Christi angenommen hat, die dann in unserem Leben zur Auswirkung kommt. Als Konsequenz der Heilstat Jesu Christi. Es ist nicht zum Auswählen, sondern es ist eine Folge, eine Konsequenz. Sie findet automatisch statt, wenn wir Jesu Christi Heilswerk am Kreuz verstanden haben und wenn wir diesen Stand, den Gott uns geschaffen hat, verinnerlichen und danach leben wollen. Und wir gehen mal diese Eigenschaften durch, die dann als Tugend in unserem alltäglichen Leben zutage kommen sollen. Als erstes heißt es hier: herzliches Erbarmen. Wir sprachen schon vor einigen Monaten darüber, dass wir einfach auch darüber nachdenken wollen, wie können wir einen Lebensstil führen, ein Klima schaffen bei uns, dass wir wirklich in einem guten Miteinander Dinge ansprechen können, auch Fehler ansprechen können, Fehlverhalten ansprechen können, wo wir gemeinsam dann wachsen können im Glaubensleben. Und hier sind Tugenden, die die Bibel uns gibt, die ein Klima schaffen, wo wir dann miteinander wirklich gemeinsam auf Schwächen uns hinweisen können, aber gemeinsam dann vorwärts kommen können. Und als erstes beschreibt Paulus ihr herzliches Erbarmen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man die Schwächen des anderen mitträgt und nicht gegen ihn verwendet. Man redet nicht hinter dem Rücken über das Versagen und der Schwächen anderer. Das ist herzliches Erbarmen. Als nächstes heißt es hier Freundlichkeit. Das ist eine christliche Tugend, die wir immer wieder in dem Wort Gottes finden und ist auch eine Frucht des Geistes. Es ist eine Konsequenz und Folge dessen, dass wir Christus angenommen haben. Und bedeutet, dass wir immer wieder mit Wohlwollen dem anderen begegnen und über den anderen denken. Dann schreibt Paulus über die Demut. Das heißt nichts anderes. Das heißt nicht, wie es oft gesagt wird, man setzt sich unter den Tisch und schaut hoch und fragt: Schaut mal her, guckt mal alle her, wie demütig ich bin und sitze unter dem Tisch. Sondern Demut bedeutet auch nicht, sich selbst zu erniedrigen mit Worten, sondern Demut heißt, den anderen höher achten als sich selbst. Und dann beschreibt Paulus einen Begriff und sagt: Sanftmut. Er fordert uns auf, Sanftmut anzulegen. Und das ist nichts anderes als mutig sein und trotzdem sanft. Dem anderen gegenüber mutig aufzutreten, aber sanft. Da spielen persönliche Kränkungen und Verletzungen nicht das Motiv für mein Auftreten. Das ist jemand, der gelernt hat, alles das, was mir gegenüber Negatives angetan worden war, Gott abzugeben und nicht zu benutzen im Auftreten gegenüber dem anderen. Meine Verletzungen bestimmen nicht das Verhältnis zu meinen Mitgeschwistern in der Gemeinde oder in der Umgebung, wo ich lebe. Und dann als nächstes heißt es hier Geduld. Es ist ein Anerkennen, dass Gott der Herr ist, dass Gott Ereignisse und Veränderungen zeitlich bestimmt und nicht ich. Es ist eine Haltung des Vertrauens auf Gott, ein Warten auf Gott, bis Gott eintritt und etwas tut. Es bedeutet auch, dass ich in meinem Leben lerne, dass ich nicht aus meiner Kraft Dinge verändern kann. Dass ich nicht aus meiner Kraft etwas bestimmen kann, sondern dass wir Gott Dinge überlassen, die er dann tut zu seiner Zeit. Und dann heißt es als nächstes, ertrage einer den anderen. Wir sind als Familie, als Gemeinde, als Nachbarschaft, als Gesellschaft, als Volk und so weiter, so von Gott zusammengestellt. Und das ist nicht nur ein Punkt, den wir mit unserem Kopf mal verstehen müssen, sondern es ist etwas, was wir mit unserem Herzen verstehen sollen, anzuerkennen, dass die Konstellation, in der ich lebe, die Konstellation mit anderen Menschen, Gott gewollt ist. Gott hat es so gewollt, dass wir so zusammenleben mit diesen Menschen. Das heißt, den anderen lernen zu ertragen und anzunehmen, wie er ist. Und am nächsten Punkt heißt es dann, vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und ich denke, es ist uns nicht einmal schon deutlich geworden, was Christus für uns getan hat und wie Christus uns vergeben hat. Und genau das, wie Christus es getan hat, ist nun ein Beispiel für uns, wie ich es tun kann mit meinen Mitmenschen. Und als letztes, was Paulus hier erwähnt, was wir anziehen sollen, ist die Liebe. Und da heißt es, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Wenn wir ausreichend Liebe hätten, bräuchten wir die anderen Tugenden alle nicht mehr, weil wir sie dann erfüllen würden, weil wir dann danach leben würden. Und deswegen sagt Paulus, ist das Band der Vollkommenheit. In der Liebe ist alles eingeschlossen. Wenn wir Liebe üben, leben wir auch die anderen Eigenschaften. Und er fordert uns auf, diese Dinge anzuziehen. Ich weiß nicht, wie wir Anziehen verstehen. Paulus meint mit Anziehen, es ist kein Akt, den wir einmal tun. Es ist auch in unserem Leben so. Das ist kein Akt, den wir einmal tun. Sonst würden wir hier gerade vielleicht unangenehme Gerüche haben oder auch vielleicht unansehnlich aussehen, wenn wir das einmal uns umziehen würden in unserem Leben. Sondern es ist ein ständiger Akt. Immer wieder. Es ist ein Prozess, der immer wieder stattfindet, wo wir hineinwachsen in diese Tugenden. Und merken wir, liebe Geschwister, Paulus, die Bibel sagt uns viele Dinge, die wir in unserem Leben machen sollen. Wir haben uns als Christen und als normale Menschen, die wir Berufe haben, so unsere Ziele gesetzt in unserem Leben. Und wir wissen, dass wir diese Ziele erreichen wollen durch Aktivitäten, die wir in unserem Leben ausüben. Aber Paulus sagt uns auch deutlich, wie wir unseren Wandel leben sollen, wenn wir diese Ziele erreichen wollen in unserem Leben. Es reicht nicht aus, wenn wir gute Motive haben. Es reicht nicht aus, wenn wir gute Ziele haben. Es reicht nicht aus, wenn wir etwas heilige Absichten haben. Sondern Paulus sagt, hier sind Tugenden, nach denen wir diese Ziele erreichen sollen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Sondern auch die Mittel, der Weg dahin muss Gott gewollt sein. In einem anderen Zusammenhang habe ich öfters mal gesagt, geistliche Ziele erreichen wir nur durch geistliche Mittel, durch geistliche Wege. Und hier in diesem Text, den Paulus geschrieben hat, haben wir Mittel an die Hand bekommen, Mittel zur Verfügung bekommen, wie wir geistliche Ziele erreichen können, indem wir uns immer wieder ändern und gottähnlicher werden in unserem Wandel. Indem wir den alten Menschen immer wieder ablegen und den neuen anziehen. Weil der alte Mensch immer wieder die Eigenschaft hat, der will Überhand nehmen in unserem Leben. Mit dieser Liste von christlichen Tugenden, die wir in der Bibel haben, schenkt uns Gott Kriterien, wie ein Klima entstehen kann in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, wo wir uns gegenseitig ermahnen können, gegenseitig auf Sünde hinweisen können, überführen können, aber auch, wo wir an Verletzungen heilen können. Ich denke, das ist wichtig, dass wir als Gemeinde nicht nur versuchen, irgendein Ziel zu erreichen, was vielleicht gut und ehrenhaft ist, sondern dass wir auch darüber nachdenken, wie erreichen wir die Ziele. Und das sind die Eigenschaften, die uns Gott hier in der Bibel darstellt. Und ich möchte ermutigen, dass das nicht nur ein Sonntagsakt wird, über diese Veränderung nachzudenken. Ich möchte ermutigen, dass Advent nicht nur etwas wird, wo wir auf Jesus warten und uns daran erinnern, wie er auf diese Welt kommt, sondern dass dies alles, was wir erleben und die Zeit, in der wir erleben, wirklich eine Zeit wird, wo wir verändert werden in unserem Wandel, in unserer Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und somit wirklich erstmal zu Gottes Ehre leben, aber auch dann Voraussetzungen schaffen, damit wir unser Miteinander gottgewollt gestalten können. Amen.